Alle Mann an Bord zu Schiffbruch, dem Podcast. Heute wieder eine Gastfolge und wir haben zu Gast einen von unseren Dozenten, und zwar den Professor, ist es Professor? Mhm. Joachim Dimanski. Und bevor wir in unser Thema gehen, was heute Freiberufler ist, wollen wir anfangen, ihm unsere Freundebuchfragen zu stellen, die wir sonst auch immer stellen.
Okay.
Also, wo kommen Sie denn her?
Ja, ich komme aus dem Norden, also nicht ganz aus dem Norden, sondern aus Magdeburg.
Magdeburg, mhm. Das ist eine sehr schöne Stadt.
Da kann man geteilter Meinung sein. Ich finde Magdeburg mittlerweile auch schön, aber ich kenne es auch noch in Zuständen, wo es nicht so sehenswert war.
Da wurde viel wieder aufgebaut, oder?
Da wurde viel aufgebaut nach dem Krieg, weil es im Krieg also eine von den Städten war, die ganz stark zerstört worden ist.
Mhm. Da hat mich tatsächlich mal ein Kumpel, der da auch nach dem Gymnasium hingezogen ist, mal rumgeführt und so, mir so ein paar versteckte Orte gezeigt.
Ja,
und da gibt's echt schöne Sachen.
Die gibt's auf jeden Fall. Selbst in dieser, wie soll ich sagen, sehr neuen oder neu bebauten Stadt gibt's natürlich ganz viele tolle historische Orte um den Dom herum, ums Kloster herum, wo man also wirklich in einer Atmosphäre wie in der Gotik das noch leben kann. Also das ist wie vergleichbar mit Erfurt oder mit Köln. Mhm.
Dann jetzt die Frage, was ist denn Ihre Haarfarbe für die Hörer, die uns nicht hören?
Meine Haarfarbe?
Ja, nicht sehen.
Ja, ich sage mal so, also die Freunde meiner Kinder sagten immer, das ist doch der mit den hellen Haaren. Also leicht grau.
Leicht grau, ja. Genau. Und was ist Ihre Lieblingsfarbe? Ist ja für Ihren Beruf dann auch sehr interessant.
Ja, das ist schwierig, weil ich mit allen Farben natürlich ein bisschen befreundet bin und auch keine Farbe gerne ausschließe für meine Arbeit. Gestalterische Farben natürlich auf jeden Fall nicht. Und viele Farben werden auch aufgrund ihrer Verbindung natürlich oft stigmatisiert und man hat mit bestimmten Farben Assoziationen. Also ich liebe trotzdem Rot. Ja.
Rot. Und zwar nicht wegen den Sachen, die man damit verbindet?
Oder? Ja, nö, das hat damit nichts zu tun. Also es ist natürlich so, dass man also in der früheren Zeit also mit Rot natürlich immer sozusagen die Sowjetunion und China und alles Mögliche verbunden hat. Und das ist auch okay. Und die rote Farbe ist sozusagen für mich trotzdem eine sehr lebendige und eine sehr kräftige Farbe. Und ich glaube, man kann mit Rot ganz viel auch an ja Intensität und Stärke ausdrücken. Mhm.
Was ist denn Ihre Lieblingszahl?
Das ist eine gute Frage. habe ich mir auch noch nicht so ganz viel Gedanken gemacht. Ich habe es nicht so mit Zahlen, aber ich würde mal sagen die 1.
Die 1? Warum?
Warum? Ich finde, das ist so ein schöner Beginn. Also ich finde, das ist so ein schöner Beginn einer Reihe oder Beginn von etwas, wo man anfangen kann. Also die 0 ist zu wenig, aber die 1 ist schon was.
Der Eins ist schon was. Kein Informatiker.
Nein.
Ich fange ja immer bei Müll an. Okay. Jetzt tatsächlich die Frage, die den meisten immer am schwersten zu beantworten fällt. Was ist denn Ihr Lieblingsessen?
Das ist fällt mir ganz leicht zu beantworten. Das sind klassische Kartoffelpuffer. Die hat meine Großmutter immer gemacht früher und die habe ich also als Kind wahnsinnig gerne gegessen, weil man die also mit Apfelmus essen konnte, aber auch mit anderen Sachen, mit Salz oder mit, keine Ahnung, Quark und
alles. Mit Salz?
Ja, na, das ist super.
Salzige Kartoffelpuffer?
Kartoffelpuffer mit Salz schmecken absolut klasse, ja.
Habe ich noch nicht probiert.
Ja, das ist wie Chips eigentlich so, ja, wenn man die richtig schön kross sind, aber das schmeckt lecker. Mhm.
Könnte man auf jeden Fall mal probieren. Mhm. Wie Haferbrei mit Salz geht ja auch.
Ja, das kenne ich noch nicht.
So, und was mögen Sie denn am liebsten?
Am liebsten?
Am liebsten.
Oh, das ist schwierig. Also am liebsten ist natürlich, oder am meisten Spaß macht mir natürlich meine eigene Tätigkeit, also meine Arbeit, meine künstlerische Arbeit. Ich bin ja als Grafiker künstlerisch tätig und das schon seit vielen Jahren und noch auch Jahrzehnten. Also früher schon als Kind, als Hobby, seit ich da, weiß ich, die ersten Zeichnungen gemacht habe, sozusagen, bis ich mit 6, 7, 8 Jahren, dann als Schüler, wo ich dann also im Prinzip mich damit intensiv befasst habe, dann als Student an der Kunsthochschule in Halle und jetzt sozusagen als Professor in der Lehre. Künstlerische Arbeit ist auch meine freiberufliche Arbeit und das sind wir schon beim Thema. Ne?
Das ist auch total toll, dass Sie das direkt so sagen können. Mhm. Das, was ich mache, ist das, was ich am meisten mag.
Genau, das ist so. Mhm.
Dann kommen jetzt noch unsere letzten 3 Fragen. Mhm. Und zwar, was mögen Sie gar nicht?
Was mag ich gar nicht? Ja, sicherlich, wenn man also durch Vorurteile zum Teil wirklich sehr viel Unheil auch anrichtet oder durch schlechte Gedanken, schlechte Meinungen äußern, die also im Prinzip Unfrieden und Chaos und Katastrophen heraufbeschwören. Das mag ich also gar nicht. Also ich bin da so mehr der Typ, der das sozusagen ehrlich und direkt ansprechen möchte und dann auch diese Dinge löst und nicht solche Probleme irgendwie schaffen und verdrängen und so weiter.
Mhm. Das klingt vernünftig und sehr nachvollziehbar. Mhm. Was ist denn Ihr heimlicher Schwarm?
Mein heimlicher Schwarm? Ja, also ich bin leidenschaftlicher Mitsegler, muss man sagen. Also ich habe jetzt kein eigenes Segelboot, aber ich segel mit aller möglichen Freunden, Bekannten, Leuten mit durch die Welt und bin da immer mit auf dem Boot und mache dann immer so meine kleinen Arbeiten, so als wenn ich dann mal irgendwie die Fock bediene oder das Großsegel oder auch mal steuere und so. Das ist schon gut.
Hm. Also Ihr Schwarm ist quasi die See? oder das Schiff?
Das Schiff, die See, aber auch das Gegenteil, nämlich die Berge, auch das ja. Das ist, deswegen bin ich hier in diesen kleinen Bergen auch ganz gut aufgehoben.
Und jetzt die letzte Frage ist vielleicht ein bisschen schwer für Sie zu beantworten. Die haben wir bisher mal gestellt. Was wollen Sie denn werden, wenn Sie groß sind?
Okay, also das ist eine gute Frage. Muss ich auch nicht so lange nachdenken. Ich glaube Grafikdesigner.
Also wieder zurück zu den Wurzeln quasi.
So könnte man das sagen, ja.
So, und jetzt können wir endlich anfangen mit unserem eigentlichen Thema, was wir auch schon eben ein bisschen angeteasert haben, und zwar die Freiberuflerschaft. Und da ist direkt meine erste Frage, wie und wann entscheidet man sich, ich will Freiberufler werden, weil das ist ja eine komplizierte Angelegenheit teilweise.
Ja, das ist kompliziert, vor allen Dingen heute in der Gegenwart, weil natürlich damit ganz viele, wie soll ich sagen, auch Risiken verbunden sind. Die freiberufliche Arbeit braucht ja auch sehr viel, wie soll ich sagen, Standing und Selbstverständnis und auch natürlich Selbstbewusstsein in der Gesellschaft. Allerdings habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, schon vor vielen Jahren, also im Prinzip während meines Studiums in den 80er Jahren. Und damals war ja noch die DDR-Zeit und mir war klar, dass ich also damals unter den damaligen Umständen eigentlich nicht irgendwo, angestellt oder in einem Kollektiv oder sowas arbeiten wollte, sondern ich wollte halt einfach damals schon frei arbeiten als Künstler, als Designer, und das war für mich völlig klar, dass ich mich irgendwie als freischaffend, hieß es damals, mache. Und das hat sich dann nach meinem Diplom 1989 auch genauso ergeben. Also ich habe dann im Prinzip mich entschieden, freiberuflich zu sein und zu werden und dann auch eine eigene Existenz aufzubauen, also ein eigenes Studio, eigenes Atelier, wo ich also als Freiberufler für sehr viele sich damals neu gründende Firmen, Unternehmen und natürlich auch große Behörden, also Museen, Landesregierungen, Bundesregierung zum Teil und andere Auftraggeber tätig sein konnte. Stiftungen, Verlage, Theater, Agenturen und so weiter.
Also gleich die ganz großen Fische an.
Das war witzigerweise das ideale Startjahr meiner Freiberuflichkeit war 1990, und damals war sozusagen alles ganz offen, es war alles auf Null gestellt, wenn man so will, und man konnte völlig neu und völlig enthusiastisch auch beginnen, freiberuflich zu sein. Es war ganz viel, also der Freiberufler war gefragt. Es gab noch keine großen Agenturen, die jetzt sozusagen durchs Land zogen und hier die Komplett-Designs für Firmen und so weiter und Unternehmen machten. Und da wurden ganz viele Grafiker gebraucht, die also natürlich damals neue Erscheinungsbilder, ne? Also neues Konzept, neue Signes, neue Corporate-Designs und Plakate und Bücher und so weiter zu entwickeln haben. Also das kann man so sagen, dass man auch in der Zeit der 90er Jahre war das, sagen wir mal so, die Idealwelt der Freiberufler, also die Kunden standen wirklich an der Tür und haben sich die Klinke in der Hand. Ja.
Wow. Also ist es jetzt heute schwieriger, Fuß zu fassen in der Branche als damals?
Ich denke, es ist schwieriger auf jeden Fall aus zwei Gründen. Der erste Grund ist natürlich, es gibt ganz viel Dinge sind bereits gestalterisch mittlerweile durchdacht und auch schon mittlerweile, ja, sind vorhanden. Gibt nicht mehr so wahnsinnig viel Bedarf. Es gibt natürlich immer noch Bedarf, aber es gibt zudem eine unheimlich große Zahl von Menschen, die sich also mit Design, mit Gestaltung in verschiedenster Weise befassen. Also ich kann nur sagen, wir waren damals an einer Kunsthochschule 3 Absolventen pro Jahr, die also im Prinzip sozusagen so ein Gebiet wie die damalige DDR so ein bisschen gestalterisch da betreut haben. Dazu kam es ja nicht mehr, deswegen habe ich also dann waren wir trotzdem noch drei und das Gebiet war also mittlerweile durch verschiedenste Auftragssituationen viel größer geworden und dadurch war praktisch unheimlich wenig Anbietern da und eben ganz viel an Bedarf. Und das hat sich natürlich geändert über die Jahre und durch die vielen neuen Studienrichtungen, die also im Bereich Kommunikationsdesign gegründet worden sind, gibt es jetzt eine Unzahl von Designern, die sozusagen ihr Können und ihre Leistungen anbieten. Und allein, wenn man nach Berlin schaut, wo also meine Kinder leben, ist zum Beispiel so, dass da, kann man sagen, in jeder Straße gibt es da drei Designer, wenn man so will. Ja. Das ist natürlich schwierig.
Was mich interessieren würde, der allererste Auftrag. Man kommt gerade frisch vom Studium, man hat das Diplom damals noch in der Tasche und dann steht man da. Man hat vielleicht also, die Vorstellung, aber wie kommt man da in den ersten Auftrag? Ja, wie fühlt man sich
kann
da?
Kann ich auch mich wunderbar erinnern. Der erste Auftrag war im Prinzip, wenn man so will, die Realisierung meines Diploms, also was ich an der Hochschule gemacht habe. Ich habe damals ein Corporate Design entwickelt für die Stadt Magdeburg. Und da ging es darum, dass ich auch eine Bildfindung, also ich habe dann im Prinzip verschiedenste Motive gesucht. Was finde ich sehenswert? Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Ich habe mich entschieden für die historischen Orte in Magdeburg, also für Dom, Kloster, verschiedene alte Kirchen und so weiter und so fort. Und das Diplom hat zwar dann eins bekommen, aber man wollte es nicht haben. Also man wollte da nicht, dass eine Stadt mit Kirchen bewerben. Die sagten, wir sind eine Stadt der Schwermaschinenbauer und wir wollen hier keine Kirchen und Klöster auf die Plakate bringen. Und das wurde damals also 89 noch abgelehnt. Und 1990 war es ganz witzig, das war der allererste Auftrag, da schrieben die mich an, wir hatten noch keine Telefone, da schrieben die mich an und sagten, wir möchten gerne ihr ganzes Diplom kaufen. Und da habe ich gesagt, oh, neue Zeit, neues Leben, interessant. Und dann haben die diese ganzen Plakate und was ich alles gemacht habe, damals komplett gekauft.
Wow, das ist ja ein richtiger Erfolg direkt.
Das war ein richtiger Erfolg, ja, war schön. Hat mich gefreut und dann waren die Sachen plötzlich sozusagen über Nacht, waren die angesagt und waren top aktuell. Und die gibt's heute noch in gewissen Museumsshops und in Informationsshops in Magdeburg kriegt man die immer noch, die Sachen.
Und wie erkennt man die?
Es sind handgemacht und gedruckt. Also es sind ohne Computer, wie soll ich sagen, habe ich diese ganzen Motive damals entworfen und habe die Schrift per Hand geschrieben und habe die, also das ist alles, muss man sich mal anschauen.
Interessant, jetzt bin ich natürlich versucht zu googeln, aber das nützt leider jetzt den Zuhörern nicht viel.
Genau,
bringt es. Wie kann man das am besten finden? Kann man das im Zusammenhang mit Ihrem Namen finden?
Das kann man mit meinem Namen sicherlich finden. Ich weiß gar nicht, ob es alles schon im Netz steht, aber zumindest kann man es an den Läden dort zum Teil finden. Das sind also handgezeichnete Plakate vom Dom, vom Kloster, von verschiedenen anderen Kirchen in Magdeburg.
Hat man denn damals nur handhändisch gearbeitet und gar nicht digital?
Ja, aus dem Grunde, es gab noch keine Computer im Grafikbereich. Also man muss sagen, die Apples gab es damals in der Startversion. Das heißt, die hatten einen Bildschirm, der war also halb so groß wie ein heutiges iPad. Und dafür waren sie so tief wie ein Bierkasten und Röhrenmonitore. Das war der Apple Classic. Und an dem hat man dann eine Schrift gesetzt. Das dauerte also 10 Minuten, ehe man da so einen Buchstaben irgendwie so verschieben konnte, weil das war ja alles furchtbar langsam. Und deswegen wurden die Dinge also bis Anfang der 90er Jahre, so bis 92, fast 100% per Hand gemacht. Und dann erst kam die Rechnertechnik dazu und dann eben sind wir auf die Mac-Variante eingestiegen, weil das für uns halt die beste Lösung war.
Wie kann ich mir das vorstellen? Man macht dann quasi, wie in der Schule, bastelt man ein Plakat und dann gibt man das
in die Druckerei und dann wird das kopiert. Ihr müsst euch das so vorstellen, also man hat dann im Prinzip mit fotomechanischer Projektion hat man dann
fotomechanischer Projektion.
Ja, hat man sich dann Buchstaben auf eine, wie soll ich sagen, Fotopapier belichtet, also meinetwegen A, B, C, D, und dann konnte man die mit der Schere ausschneiden und dann, wenn man meinetwegen das Wort Schmalkalden schreiben wollte, dann brauchte man also ein S, dann braucht man ein H und dann ein CH, genau, schmal, dann wurde man, dann hat man die Buchstaben auf dem Tisch liegen gehabt und dann wurden die sozusagen wie beim Puzzle zusammengeschoben und dann wurden die aufgeklebt und dann wurden die nochmal fotografiert und dann war schmal kalt und fertig. Heute also, tippt man das ein und fertig ist das Ding. Ja, also, ja.
Das ist wirklich interessant, weil ja. Heutzutage kennt man es nur mit dem digitalen Arbeiten.
Absolut.
Und tatsächlich, ich mag digitales Arbeiten um einiges mehr, wenn ich mich daran erinnere, wie wir Plakate in der Schule basteln mussten. Mhm. Und ich habe mir da schon Mühe gegeben, aber die Mädchen, die waren trotzdem immer besser, weil die Buchstaben nämlich händisch ausgeschnitten und schön draufgeklebt haben.
Genau.
Während ich es einfach nur ausgedruckt habe auf weißes Papier. Und dann.
Naja, das stimmt. Also es geht natürlich heute vieles schneller, weil das Digitale ja auch so eine Art Werkzeug ist, was eben dann halt einen unterstützt. Allerdings oder andererseits kann man sagen, dass das Manuelle natürlich viel mehr Zeit für Qualitäten lässt. Also man hat natürlich viel mehr Zeit, auch sich dann mit Dingen zu beschäftigen. Also man kann, wie soll ich sagen, eine Fotografie mehrfach belichten, ehe man dann zufrieden ist. Und dann kann man im Prinzip noch nachbelichten und kann abwählen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt mir also heute mir meine Fotos anschaue, die ich ja mit dem Smartphone mache, dann drücke ich die ab und dann bleiben die so. Ich kann die zwar nachbearbeiten ja. im Photoshop, aber im Prinzip sind sie eigentlich dann schon relativ strukturiert. Und ich habe dann auch kaum noch, wie soll ich sagen, die Varianten Größen zu verändern und aus einem Querfoto ein Hochfoto zu machen und so weiter, also Querformat, Hochformat durchbeschneiden, kann man zwar machen, aber ist natürlich alles sehr ungewöhnlich. Also man macht das dann schon von vornherein, indem man das Ding dann so oder so hält, ja, und geht dann nicht in die Landschaft und sagt, oh, jetzt möchte ich gerne doch vielleicht einen Baum vor der Landschaft hervorheben. Also ich mache aus dem Querformat ein Hochformat, das hat natürlich da beim Arbeiten am Papier viel mehr noch auch Spaß gemacht.
Lohnt sich das denn heutzutage noch überhaupt händisch zu arbeiten oder ist man dann
auf
so
jeden weit Fall. Hinterher? Nein, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele Bereiche, wo man händisch grafisch arbeitet. Also im Bereich der Illustration, der Buchillustration, Kinderbücher, natürlich auch im Bereich des Comics auf jeden Fall. Es gibt auch sehr viele Plakate, die noch zum Teil von Künstlern, Künstlerkollegen und auch von mir händisch gemacht werden. Und die dann natürlich aber auch digital eingescannt werden. Das heißt also, wir zeichnen dann meinetwegen einen Entwurf und dann kommt irgendwann eine riesen Retro-Kamera, die nimmt das Ding auf und packt es letztendlich in den Rechner. Dann ist es halt auch digital. Ne? Also so. Ich sage zum Teil auch den Studenten, wenn die also ihre Arbeiten vorbereiten, dass die natürlich den ersten Entwurf durchaus sich auf dem Papier skizzieren können, ja. Man sagt, es gibt so eine neue Technik, die ist recht angesagt, Sketchnotes, und da zeichnet man im Prinzip ein ganzes Gespräch mit. Das heißt also, ihr habt dann im Prinzip statt einem iPad oder irgendwas ein Buch auf dem Tisch liegen und macht sozusagen zum Gespräch eigentlich permanent kleine Vignetten, kleine Skizzen, kleine Logos, kleine Piktogramme, da kommt mal ein Wort dazu, ein Pfeil, da kommt vielleicht ein 3 Ausrufezeichen und ein kleines Icon und da kommt vielleicht ein Smiley und vielleicht kommt doch ein Totenkopf drauf oder irgendwas, also irgendwie so Dinge, wo man sagt, das sind jetzt Ausdrucksformen, die mir zeigen, wie war ich da gerade drauf in dem Gespräch und was muss ich mir merken, was ist wichtig und so weiter und so fort und ein kleines Schiff oder irgendwas, wo man sagt, aha, die Reise geht an dem und dem Tag los und da kommen die und die und die mit und da habt ihr wie so eine Art zeichnerische Notiz.
Sketchnotes. So eine Art künstlerische Stenografie.
Das ist nicht mal Kunst, das ist einfach eine Form des Gesprächs Mitschnitts.
Also ich finde, sobald in irgendwas so viel Gedanken reingesteckt wird, dann ist es eigentlich eine Kunst. Egal, ob das jetzt zeichnerisch ist oder ein Wirtschaftsexperte, für den kann das auch Kunst sein in gewisser Weise. Aber Sie hatten eben Studenten angesprochen. Wie kam denn dann dieser Umbruch? Ich werde jetzt Dozent. Ich gehe jetzt aus der freien Wirtschaft raus.
Nein, ich bin nicht rausgegangen. Also ich bin ja beides. Ich bin ja weiterhin Freiberufler und bin auch als Professor jetzt tätig. Und diese beiden Aspekte in Verbindung haben den Vorteil, dass ich also als Lehrender sozusagen den Draht zur Praxis nicht verloren habe, dass ich also immer noch wieder in meinem Studio arbeite, in meinem Atelier arbeite, mit meinen Partnern, Auftraggebern und so weiter. Das heißt, diese Lebendigkeit ist vorhanden geblieben, der praktische Bezug. Und gleichzeitig waren mittlerweile so viele Erfahrungen da, also durch dieses Arbeiten für große Museen, für Ausstellungen, für Galerien, für Theater, für Verlage, Unternehmen, verschiedenster Art, Vereine und so, dass ich dann irgendwann angesprochen wurde und die sagten dann, kannst du nicht mal so eine andere Hochschule, kannst du nicht mal bei uns hier so ein Aushilfsfach machen? Ging damals um Typografie, also um die Schriftgestaltung. Und ich dachte, ja, der dortige Dozent oder Professor war gerade krank oder so, springe ich gerne mal ein. Und dann ist es dabei geblieben, weil ich hier arbeite mit jungen Leuten, die im Nachwuchs sozusagen sich auf diesen Beruf vielleicht vorbereiten oder auch ähnliche Berufe vorbereiten, wie also auch dieses Multimediale gestalten. Das finde ich eben toll, mit denen zu arbeiten, und das ist so ein gegenseitiges Inspirieren.
Ja, sie geben es doch zu, sie klauen doch nur die Ideen von allen Studenten.
Genau, ich bin immer ganz happy und ich sage mir immer, Mensch, das ist eine tolle Idee, da hätte ich auch drauf kommen können. Dann gehe ich nach Hause und mal's heimlich nach. Nee, mache ich nicht, aber ich lasse mich natürlich schon gerne inspirieren, gerade weil natürlich ganz viel, interessante Sichtformen gerade auf neue Medien kommen, und was ihr auch schon vorhin gesagt habt, also dieser Umgang mit Social Media Kanälen und so weiter, das ist natürlich für mich ein riesen Zugewinn, ja, weil die natürlich damit ganz selbstverständlich umgehen, und ich finde das so klasse, da sofort parallel mit in diese Welt zu steigen.
Was ich jetzt noch ganz interessant finde, weil Design an sich klingt ja so sehr breit gefächert, Was sind denn so aktuelle Projekte, die Sie jetzt vielleicht machen und wie die sich so verändert haben im Laufe der Zeit?
Also ich habe für verschiedene große Museen und große Kunststiftungen Corporate Designs gemacht, über viele Jahre und Jahrzehnte zum Teil, habe für die also ganz komplexe Anwendungen gemacht, also angefangen, wie gesagt, vom Grundkonzept, vom Logo, vom Manual, von allen Büchern, Plakaten, Ausstellungen, Katalogen, Faltblättern, Bühneninstallationen, was auch immer, und habe das im Prinzip auch, mache das auch weiterhin. Jetzt aktuell habe ich gerade für ein Theater in der Nähe von Halle ein kleines Corporate Design in Arbeit und bin gerade dabei, das umzusetzen, also auch mit räumlicher Gestaltung und so, und noch für ein Kloster im Süden, hier im Süden Thüringens, wo ich also momentan gerade so ein kleines Wegeleitsystem, also ein Orientierungssystem gestalte, wo man dann vor diesen einzelnen Gebäuden steht und sieht, das ist hier der Turm und das ist hier ist der Remtergang und das ist der Kreuzgang und so weiter und so fort.
Also quasi auch noch Innen- und Außenarchitektur.
Also so ein bisschen schon. Also ich mache keine Architektur, aber ich arbeite weiter mit verschiedenen Fachkollegen zusammen, also mit Fotografen, mit Architekten, mit anderen Designern, die also meinetwegen so mehr auf, Produktlinie sind, ne, wie Produktdesigner sind und so, und da kommen ganz viele gemeinschaftliche Arbeiten raus, sozusagen.
Sie hatten eben erwähnt, dass Sie ein Atelier haben. Das interessiert mich jetzt aber mal. Das ist so das, wo Eduard hatte schon mal erzählt, er hätte auch gerne irgendwann mal ein Atelier, wo er einfach nur für sich ein bisschen was malt. Super,
ja. In meinem Haus habe ich einen ganz großen Raum, und in diesem Raum sitze ich, da sind also sowohl meine zeichnerischen Arbeiten, meine malerischen Arbeiten, aber auch meine Rechner stehen da. Und das ist sozusagen die Werkstatt, die ist also, ich weiß nicht, 120 Quadratmeter groß, und da sitze ich und mache da mein Zeug.
120 Quadratmeter?
Ja, da ist auch viel angefallen in den letzten 20 Jahren. An Arbeiten, volle Schränke mit Zeichnungen und Entwürfen und so weiter, und das Ding ist voll.
Da könnte ich glatt 10-mal drin wohnen. Wenn Sie am PC was machen, Sie arbeiten ja bestimmt dann auch viel digital, was benutzen Sie dann für ein Medium als Eingabegerät? Ein Grafiktablet oder die Maus?
Ist verschieden. Also ich mache das also zum Teil mit dem Tablet, ich mache das zum Teil auch mit der Maus. Es gibt auch diese großen, wunderschönen Bildschirme, die man also bezeichnen kann, die liegen flach. Ich will jetzt keine Marke nennen, weil das ist ja so nicht so gut. Ja.
Also können Sie ruhig, wenn das eine Empfehlung ist und Sie damit sehr zufrieden sind.
Die sind von Wacom, ich finde die klasse. Also die haben zum Teil eine Größe von, ich weiß nicht, 80er Breite und 60er Höhe. Das sind solche großen Maschinen, und dann sitzt man da und zeichnet drauf, und das ist dann live an dem großen 30 Zoll Monitor, und da sind sozusagen dann diese ganzen Dinge dann auch zu sehen, die man, und man kann da wunderbar arbeiten.
Hat tatsächlich eine Freundin von uns, und zwar die das Logo für uns gemacht hat, und ich persönlich habe auch ein kleines Wacom-Zeichen-Tablet, aber keins mit Bildschirm, und bin damit sehr zufrieden. Also Wacom hat da echt qualitativ hochwertige Produkte. Nicht, dass es nicht auch andere Hersteller gibt, gibt es schon, aber wir können ja ruhig sagen, damit hatten wir Erfolg.
Aber wenn ihr gerade euer Logo erwähnt, Und ich bin ja nun der hartkritische Grafikdesigner.
Oh. Also
ich finde euer Logo toll. Also ich habe das gestern mir nochmal angesehen, Schiffbruch, und fand das so eine tolle Idee, dieses gebrochene Schiff da. Hm. Finde ich gut, also gefällt mir echt gut, könnte euer Freundin sagen.
Ja, da wird sich die Kommilitonin sehr, sehr freuen. Sehr, sehr freuen. Vielleicht gibt es ja noch einen Zusatzpunkt in der Prüfung dann. Ja, aber das finde ich tatsächlich auch bei Ihnen, wir sind ja bei Ihnen beide im Kurs, visuelle Kommunikation. Und der Praxisbezug ist echt sinnvoll und gut.
Mhm.
Das muss ich echt sagen, weil man sonst wenig praktische Anwendung hat oder halt, man macht Beispiele. Mhm. Man rechnet oft mal Beispiele oder so jetzt in den verschiedensten Fächern. Aber vor allen Dingen bei etwas, wo es um Kunst geht im weitesten Sinne, ist es total toll, da einen praktischen Bezug zu haben und was zu schaffen wirklich und zu sagen, ey, ich habe dieses Semester das und das und das geschafft, weil in allen anderen Fächern kann ich bisher sagen, ich habe nichts produziert wirklich. Ich habe Wissen angeeignet, ich habe Wissen auf Blätter übertragen, aber so wirklich einen Wissenszuwachs hatte ich nicht, sage ich jetzt einfach mal so grob.
Ja, ich sag mal so, das ist eine vielfältige Sache. Also mich reizt vor allem, sagen wir mal, das Zusammentreffen von Kunst und Wissenschaft, also von Design und Technik, die ja hier an der Hochschule, wie soll ich sagen, sehr gut möglich sind. Und wir haben da natürlich ganz verschiedene, wie soll ich sagen, auch Chancen, die man auch nutzen kann, weil diese beiden Richtungen, so gegensätzlich sie auch zu sein scheinen, sich sehr stark inspirieren. Also es gibt natürlich ganz viele Künstler und Designer, die auch wissenschaftlich interessiert sind, ganz viele Wissenschaftler, die auch künstlerisch mal tätig sind, und das ist typisch für meine Arbeit, dass da eben praktische Dinge entstehen, das heißt also Dinge, die man dann wirklich angucken kann, seien es Entwürfe, seien es Fotografien, seien es räumliche, plastische Modelle. Und ihr habt es ja gesehen, bei der letzten Aufgabe war das ja wirklich beispielhaft, wie wirklich von allen eine gute Idee kam zu diesem Thema, ich entwickle mir ein Signet für mich selber. Das ist ja praktisch wie eine Art kleines typografisches Selbstporträt. Und es ist sehr schwierig, so ein Logo zu machen. Und da war ich eigentlich überrascht, dass das wirklich also doch alle doch relativ gut gelöst haben und einige wirklich hervorragend, fand ich
toll. Ja, wir hatten auf jeden Fall viele tolle Beispiele. Es ist immer, wenn man die Leute motiviert und den freien Lauf lässt, was sie dann alles schaffen können.
Mhm.
Also ich hätte auch nicht gedacht, wow, 50 Leute, die kontinuierlich gute Leistungen.
Ja, das ist auch erstaunlich, muss man sagen, weil das sind ja, ihr studiert ja keine Kunst. Ihr habt ja nicht an der Kunstakademie beworben, sondern ihr studiert eigentlich im Fachbereich in Multimedia Marketing. Das heißt also technisch orientiert, aber natürlich auch gestalterisch. Und deswegen finde ich das toll, dass da eben so viele gestalterische, wie soll ich sagen, fähige Leute drunter sind. Das kommt schon ganz gut. Ja.
Das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass an so Kunsthochschulen oder vor allen Dingen auch nicht unbedingt privaten, aber den staatlichen, da muss man immer so eine Mappe einschicken, so eine Bewerbungsmappe mit das und das habe ich gemacht. Mhm. Sind aber die meisten zu faul dafür und da gehen denen die besten Leute flöten, glaube ich, mit.
Naja, ich sag mal so, das verstehe ich natürlich mit der Faulheit. Andererseits, wenn es also um diesen Beruf geht oder um diese Studienauswahl geht, sollte man einmal nicht faul sein.
Also das sollte man machen. Stimmt wohl.
Faul sein, chillen kann man wirklich den ganzen Tag, aber diese Hürde sollte man echt nehmen, und das kann ich wirklich nur allen empfehlen, die also sich in irgendeiner kreativen Richtung beschäftigen, ob das jetzt Design, Kunst ist oder auch meinetwegen Theater, Film, Schauspiel oder auch Musik zum Beispiel. Manchmal gibt es ja auch Leute, die dann sagen, oh, ich bin echt voll zum Üben, dann wird es nichts. Ja, also das kann man nur machen, wenn man wirklich sagt, okay, ich kann den ganzen Tag irgendwo rumhängen, aber diese 4 Stunden für mein Instrument, das knappe ich mir noch irgendwie ab.
Ja, wir hatten da auch vor Ewigkeiten jetzt schon einen Gast, der hat einfach den Tipp gegeben, einfach machen.
Ja.
Und das ist halt wirklich der beste Tipp.
Absolut. Einfach mal machen. Absolut, einfach machen und wirklich auch dann dranbleiben. Das ist natürlich eine ganz andere Hürde. Dranbleiben ist ganz wichtig. Also wenn man sich einmal für eine Sache entschieden hat und man findet die auch irgendwie gut, dann wird es ja auch Gründe gegeben haben, warum man sich dafür entschieden hat.
Mhm.
Und dann sollte man wirklich auch dabei bleiben oder versuchen dabei zu bleiben und sich nicht ins Zweifeln bringen lassen und sagen, ja, und ob das vielleicht doch noch, und vielleicht gibt es doch noch was Besseres und so.
Und dann hat man natürlich auch die finanziellen Sorgen vielleicht. Ja,
das sollte man eigentlich, wie gesagt, versuchen, wie soll ich sagen, klein zu halten und zu schauen, dass man natürlich auch dann doch an der Sache dranbleibt. Dass man an der Idee, wenn man meinetwegen einen Film machen möchte oder eine Gestaltung oder ein Buch schreibt oder irgendwas, selbst jetzt meinetwegen so ein Interviewbeitrag, dann soll man das eben machen und auch dann entsprechend durchziehen.
Ja, das war ja für uns auch gar nicht so einfach, sie anzusprechen. Das erfordert ja erstmal grundlegend Überwindung. Weil sie sind natürlich eine Respektperson und dann muss man erstmal auf sie zukommen und sagen, wir wollen das jetzt machen, Und wir haben uns getraut und sie sind hier und wir sind da sehr glücklich drüber.
Okay, das freut mich.
Und ich glaube, da freuen sich auch viele, dass wir uns das getraut haben und sie mal im Gespräch haben.
Schön, das freut mich. Hm?
Aber jetzt interessiert mich nochmal, mal weg von dem ganzen Designkram, der die Leute interessiert, mal hin zum Segeln, was mich besonders interessiert. Okay. Auf welchen Meeren waren Sie denn? Wo waren Sie denn überall? Und wie groß ist das Schiff?
Also das Schiff ist jetzt nicht, es ist jetzt keine Riesenjacht, es ist also eher, sagen wir mal, ein mittleres Segelschiff, also ungefähr, ich muss jetzt die das wird, misst man ja in anderen Maßen, aber ich sag mal die Meterzahlen, das sind ungefähr 13 Meter, glaube ich, also es ist schon ein Stück, aber wie gesagt, auch jetzt nicht ganz groß.
Und passt kein Atelier drauf.
Nee, passt nicht drauf. Aber reicht trotzdem für 6 Leute. Also das kann man schon, mit denen kann man schon da auch schön drauf sein. Ja, in den Meeren, ich muss eigentlich sagen, dass ich nur in der Nordsee, Ostsee und ja, in im Bereich der, also vor Atlantik, also vor Holland ein bisschen gesegelt bin. Also ich war noch nicht in der Südsee segeln. Das kann ich ja vielleicht nochmal machen. Oder in der Karibik oder so, habe ich bisher noch nicht geschafft.
Kann man mit dem Schiff über den Pazifik drüber? Ginge das, das theoretisch?
Theoretisch ginge das sicherlich, allerdings ist es dafür ein sehr kleines Schiff. Ne? Also, sagen wir mal so, wenn es relativ gutes Wetter ist, dann kann man das machen. Allerdings, wenn da mal richtig pazifische oder karibische Stürme sind, dann sollte man das lassen.
Also, und
wenn
England? Für England?
England haben wir schon gemacht. England ist schon gut. England geht schon.
Das ist, wie, Schweden, wie funktioniert das? Mit der Toilette.
Ganz einfach, da gibt es ein ganz normales, ganz normales Klo an Bord, also so wie das jeder Mensch zu Hause hat, nur eben ungefähr, sagen wir mal, in der Größe von, ich möchte mal jetzt nicht untertreiben, aber so 60 mal 60 Zentimeter. Also das ist
und wohin geht das dann? Ist das wie bei einem Campingbus, dass das dann irgendwie gespeichert wird?
Oder? Das wird gespeichert.
Das wird wirklich gespeichert, ist nicht einfach rausgeschmissen.
Also wir sind nicht wie die großen Öltanker, dass wir die Weltmeere verschmutzen. Also wir kleine Segler verschmutzen die Weltmeere nicht. Wir
behalten
also
ein bisschen...
Ja, das Düngung, klar. Aber das, das, wir behalten das bis zum nächsten Hafen und da wird es dann ordentlich entsorgt. Genau.
Das ist ja vorbildlich.
Ja,
das ist ja wirklich vorbildlich.
Wir geben uns Mühe.
Und was isst man dann die ganze Zeit? Das würde mich meinst. Angelt man dann auf dem Schiff auch und isst die Fische,
also
die man
angelt? Es gibt Leute, die angeln, weil sie einfach auch Glück haben beim Angeln. Ich habe also bisher noch nicht angelt, weil ich sag mal so, ich bin da auch ein bisschen, das ist ja eine sehr ruhige Tätigkeit, wo man auch sehr viel Geduld haben muss, bis so ein Fisch anbeißt, ja. Und die Nerven habe ich nicht, dann mache ich lieber irgendwas anderes und kaufe mir meinen Fisch aus der Dose. Nee, es klingt ein bisschen banal.
Ja, was aber, isst man dann?
Also man kauft ganz normal ein, man hat eine Kiste voller Essen an Bord, da ist dann irgendwie für 14 Tage oder für eine Woche irgendwie Zeug drin und so, ne? Also Brot, Konserven, Lebensmittel, verschiedenste Art, alles was sich hält, einigermaßen Wurst, Käse und so, das kommt nach draußen, wird auch draußen gestellt, wo das auch kühl ist, nicht in die Kajüte rein, sondern das bleibt draußen, in einem Schiffskasten und da rückt man das raus morgens und isst ganz normal, also ganz normales Essen.
Und da sind 6 Betten drin dann?
Da sind 6 Betten drin in verschiedenen Kajüten und da gibt es auch eine richtige Küche. Die Küche ist auch natürlich klein, also sagen wir mal vielleicht einen Quadratmeter groß.
Ein Quadratmeter
große? Quadratmeter Küche.
Ja. Das ist ja wie bei den Astronauten.
Absolut,
das
genau.
Das ist ja fast wie bei uns im Studentenwohnheim.
Ja, stimmt, absolut. Das ist fast wie genau. Studentenwohnheim.
Ja, und da ist ein mini kleiner Gasherd und ein mini Waschbecken und so weiter und ansonsten kann man da eine vollkommen normale Suppe kochen und so weiter oder kann natürlich da auch was braten. Super.
Und wie lange dauert so ein Trip jetzt zum Beispiel nach England? Wie lange fährt man da hin und zurück?
Das dauert dann schon 14 Tage. Aber 14 ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele Kurztrips, also sagen wir mal, die man wirklich für so 3, 4, 5 Tage macht an der Ostsee irgendwie, wo man dann irgendwie rund Rügen fährt, rund Hinsee, nach Bornholm, nach irgendwo nach Polen Richtung und so. Also das ist schon auch möglich.
Und was macht man dann den ganzen Tag auf dem Schiff so?
Ja, das Schöne ist ja an diesem Schiff, das, was wir auch vorhin schon so ein bisschen angeschnitten haben, dieses Drama der Erreichbarkeit, da ist man eben nicht erreichbar.
Ja.
14 Tage nicht erreichbar und man hat keine Langeweile. Man kann quatschen, man kann ein Buch lesen, man kann Blödsinn machen, man kann natürlich auch sich irgendwie unterhalten. Es gibt sicherlich auch ein Bordradio, was man hören kann, aber ansonsten sieht man halt das Meer und es ist einfach mal, man kann telefonisch nicht erreicht werden. Und auch über keine SMS, über keine WhatsApp, über kein Messenger, nichts.
Ist Sonnenbrand ein großes Problem da?
Sonnenbrand ist ein großes Problem, vor allen Dingen im Frühjahr, wenn man also die ersten Ansegeltouren macht, im Sommer dann nicht mehr so, aber im Frühjahr, wenn man nur die ersten Sonnenstrahlen abfasst, kenne ich auch, bin ich 14 Stunden gesegelt bis nach Kolberg, nach Polen, saß an Deck und habe gar nicht gemerkt, dass diese Kälte eigentlich die herrschte, es waren so vielleicht 10 Grad, dass die von einer total intensiven Sonne begleitet war. Und diese intensive Sonne hat natürlich, ich habe mich natürlich in die Sonne gesetzt, weil da war es ein bisschen warm und 14 Stunden lang, da kam ich also in Kolberg an und sah also wirklich aus wie, ja, wie keine Ahnung, wie so ein kleines Monster irgendwo.
Und wie funktioniert da die Navigation? GPS
da
oder?
Da gibt es ganz normale GPS-Geräte, die sind im Prinzip auch so wie...
Ja, biegen Sie jetzt hier links ab.
Ja, na gut, also man kann da auf dem Meer nicht abbiegen, man kann aber im Prinzip so Routen eingeben, wo man hin möchte, und der navigiert einen dann ähnlich eines ganz normalen Navis im Auto oder hier auch auf so einem iPhone, navigiert er einen dann dahin.
Aber was Schlimmes ist jetzt noch nicht passiert, irgendwie mal verfahren, aus Versehen neues Land entdeckt?
Nö, das wäre spannend. Also wir haben schon Grundberührung gehabt. Also wir sind schon mit unserem Kiel über Grund gerauscht. Das ist immer sehr schnell, das müssen Sie sich vorstellen. Wenn Sie jetzt mit dem Auto, sagen wir mal, so vielleicht so 20 km/h fahren oder so, und 30 ist das natürlich total langsam. Das denkt man sich, ja, kannst du doch die Hände vom Lenkrad nehmen. Aber wenn man in der Geschwindigkeit plötzlich meinetwegen gegen einen Poller knallt oder gegen eine Wand, ja, da ist schon auch ein bisschen Druck drin. Ja. Und wenn man mit so einem Boot fährt und man fährt also meinetwegen so, keine Ahnung, 8 Knoten oder so, ich weiß gar nicht, wie viel kmh das sind, müsste man jetzt mal googeln, aber das ist auch schon so 20 kmh und dann rauscht man mit dem Kiel bumm, auf den Boden, dann fliegt also wirklich alles nach vorne. Und da sind auch schon 10er ausgeflogen, klar.
Oh, wirklich?
Klar.
Auch von Ihnen?
Nee, ich noch nicht. ich saß hinten.
Dürfen Sie dann steuern oder darf das nur der Captain? Gibt es einen Captain? Weil Sie sind ja dann mit
Ihren Freunden unterwegs. Es gibt natürlich einen Captain, klar. Und natürlich kann man auch steuern. Also auf dem Meer ist ja so, dass man dann nicht ständig Leuten begegnet. Gibt es also auch Zeiten, wo man da eine Stunde lang alleine ist und dann kann es natürlich auch steuern.
Und wie oft wurden Sie schon geentert? So von Piraten?
Piraten, das haben wir immer abgewehrt. Also wenn Piraten gekommen sind, haben wir uns immer unser Kopftuch umgebunden und dann das Augenklappe aufgelegt und dann haben wir böse geguckt und sind die von selber abgehauen.
Aber ist das nicht tatsächlich so, dass man so eine Augenklappe trägt, damit man, wenn man unter Deck geht, sieht?
Das ist eine gute Frage. Also durch diese optische, wie soll ich sagen, durch dieses optische Erlebnis unter Deck wird einem natürlich total schlecht. Man verliert ja den Horizontblick, man hat keine Orientierung mehr, wo bin ich, also wo ist gerade. Ne? Wir leben ja davon, dass wir also optisch sozusagen den Horizont im Blick haben, im Hintergrund, und sagen, aha, ich bin aufrecht. Und danach orientiert sich ja auch das ganze Gleichgewichtssystem. Und wenn das Ding wegfällt und wenn dann sozusagen der ganze Kubus, das Volumen aus dem Lot kommt, dann weiß man nicht mehr, wo man ist. Und dann kann es passieren, dass man natürlich schlecht, dass einem schlecht wird und dann ist ganz katastrophal.
Da gewöhnt man sich nicht dran irgendwann?
Über die Jahre schon.
Über die Jahre auch?
Ja, klar. Aber es gibt sicherlich auch die ersten Touren, die ich als Student gemacht habe. Und da war natürlich auch mächtig oft über die Reling gehangen, ja, genau.
Wie ist das denn, wenn man jetzt damit anfangen will zu segeln? Es gibt ja bestimmt so Kurse und sowas. Mhm. Und mich würde noch interessieren, wie man dann an ein Boot rankommt.
Also, ich bin kein Bootseigentümer, ich bin, wie gesagt, Bootsmitreisender. Und für mich gibt es auch keinen Start eines Kurses jetzt, was ich gerne mal machen würde, so einen richtigen Segelkurs mal belegen, dass ich auch mal einen Schein habe. Aber also bei mir war es ganz einfach, kommst du mit? Und ich sage ja. Und seit das mache ich seit 25 Jahren.
Wow. Aber man lernt dann schon segeln.
Also man lernt dann schon segeln. Ich habe ja wirklich dem Captain also schon 25 Jahre, wie soll ich sagen, auf die Hände geguckt und weiß, wie der also eine Funkbotschaft absetzt, wie der also auch mit dem Navigationssystem umgeht, wie der also, man würde sagen, einparkt, aber wie der an Land, wie der anlandet, ne? Also so ein Anlanden am Hafen in der Marina ist das schon sehr aufwendig und man sieht das dann halt eben und dann kann man auch sagen, aha.
Also wenn jetzt zufällig mal Worst Case Szenario, alle sind sich gerade eine Pizza holen am Strand und das Boot treibt weg mit Ihnen drauf,
ja.
würden Sie alleine zum Hafen zurückkommen?
Ja, würde ich schaffen. Würde ich einen Motor anmachen, würde es schaffen, aber das kriegt man schon hin. Es kann sein, dass man vielleicht mal irgendwie ein bisschen gegen den Steg rammelt, aber das kriegt man schon hin.
Allein. Was passiert, wenn jetzt beim Anlanden benutzt man ja dann den Motor, weil Segel geht ja nicht. Mhm. Was passiert, wenn das Benzin leer ist und man muss anlanden?
Dann wird's schwierig. Also wir kennen die Situation nicht, dass es Benzin leer geht, aber dass der Motor kaputt war und dass man dann irgendwie bei Flaute irgendwo mitten auf dem Meer steht. Und Flaute heißt ja im Prinzip Windstille. Das heißt, die Segel hängen runter, die Ostsee war glatt wie ein Ententeich und da steht man dann da und kann nichts machen. Da steht man dann da rum und da geht nichts vorwärts.
Da hilft auch Pusten nicht.
Da hilft Pusten nicht und dann wird halt auch immer dunkler und dann gegen 10 Uhr kam dann die Küstenrettung und hat uns dann gefunden und hat dann gemerkt, aha, die haben Motorschaden, also die können nicht segeln, die haben Motorschaden. Und dann haben die uns eine Strippe genommen und haben uns in den Hafen reingezogen.
Wollten sie das oder?
Wir wollten das sicherlich nicht, aber wir mussten ja gerettet werden. Wir hätten die ganze Nacht draußen rumschwimmen können. Das ist natürlich immer sehr peinlich, wenn man als Segler dann von der Küstenwache in den Hafen geschleppt wird. Ja, das ist so wie wenn da die, keine Ahnung, die Polizei irgendeine Kontrolle mitten im Stadtverkehr macht und man steht dann da so, wie sagen. Nee, ist schon komisch. Also, aber wir haben es geschafft.
Wie ist denn das, wenn man, also ich denke mal, wenn man 14 Tage reist, kann man das vielleicht nicht immer ganz abschätzen, ob man jetzt in ein Unwetter reingerät oder nicht. Mhm. Wie ist denn das, wenn das Wetter
ja,
auch kommt?
Ja, also es gibt schwierige Wetterlagen. Andererseits muss jeder Segler natürlich auch sich mit Wetter auskennen. Also jetzt gibt es ja nun diese wunderbaren Wetter-Apps. Früher konnte man das nur über bestimmte Radiofrequenzen abhören, wie die Wetterlage wird. Und da muss man wirklich genau gucken, was kommt morgen für ein Wetter. Also das ist die Grundlage für Segeln überhaupt, dass man Windrichtung, Windstärke und so weiter, Wetterlage natürlich recherchiert. Weil wenn man da in katastrophale Lagen kommt, dann kann man auch schnell
kennen. Wow. Ich dachte irgendwie, heutzutage wäre das nicht mehr ganz so schlimm, wenn man in ein Unwetter kommt und man...
Ja, sinken ist vor 100 Jahren schlimm gewesen oder bei den Wikingern ist heute immer noch schlimm. Also wenn Sie heute mit einem High-End-Schiff, es gibt ja sicherlich auch unsinkbare Segelboote oder schwer sinkbare Segelboote, aber ich weiß nicht, Sie kennen sicherlich die Geschichte von den großen, von der großen australischen Segelregatta, wo da mal so die ganze Regatta-Mannschaft, also da waren so 50 Boote, in einen riesigen, ich weiß nicht, Hurricane oder Tropensturm reingekommen sind. Und da kippten die da alle um und dann sanken die aber nicht, sondern dann schwammen die sozusagen unsinkbar wie so eine umgekippte Seifendose auf dem Meer. Und unter dem Boot waren die Menschen. Und die mussten natürlich irgendwie da gerettet werden. Und einige waren da bis, das Luft wurde ja immer knapper und einige waren da mehrere Tage. Das war katastrophal.
Aber hätten die nicht so raustauchen können?
Also das war alles nicht möglich, weil es war Wellengang war, keine Ahnung, 15 Meter hoch und so.
Okay, dann, ja. Dann lieber im Boot bleiben, als weggespült werden. Das ist ja schrecklich. Ich kenne nur die Geschichte von der Titanic, die wurde auch als unsinkbar bezeichnet.
Na gut, das war ein Marketing-Gag. Ne?
Ja, es ist ja so ein Spruch von Ingenieuren, vertraue nie etwas, was nicht kaputt gehen kann, weil da weiß nie jemand, wenn es doch mal kaputt geht, wie man es reparieren könnte.
Genau, das stimmt, ja, das ist richtig.
Ja. Wir sind dann auch für heute tatsächlich, hast du noch eine Frage?
Ich würde noch eine Sache sehr interessieren, das vielleicht nochmal so kurz zusammengefasst als ein Quick Survival Guide, weil ich kenne tatsächlich auch viele Leute hier in der Hochschule, die ziemlich talentiert sind und die auch schon seit Jahren üben, zeichnen, visuelle Sachen machen und die auch so den Gedanken haben, dass sie gerne mal selbstständig sein würden. Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, vielleicht so kurz zusammengefasst, worauf kommt es an? Wie fängt man am besten an? Und was sind vielleicht so falsche Glaubenssätze, die man so hat in dem Bereich vielleicht?
Okay, also ich denke mal, ganz wichtig ist sozusagen, dass man durchaus natürlich auf seine eigene, wie soll ich sagen, Fähigkeit vertraut erstmal, dass man wirklich sagt, okay, ich versuche das zumindest mal mit dem Zeichnen, mit dem Entwerfen, mit dem Skizzieren, dass man sich zum anderen natürlich an den Dingen orientiert, die man sieht, die man wahrnimmt, also natürlich die Umwelt, die Natur, die Menschen gegenüber. Das heißt, dass man seine Natur und seine Umwelt, in der man sich befindet, schrittweise zeichnerisch, also visuell konkret aneignet. Also im Raum, in dem ich bin, kann ich mal zeichnen. Ich kann eine Landschaft, in der ich bin, kann ich mal zeichnen. Ich kann eine Person, die mir gegenüber sitzt, mal zeichnen, ein Porträt machen, eine Skizze, wie sitzt der da und so. Und schrittweise kriegt man natürlich da eine gewisse Sicherheit in der Formensprache. Und das sozusagen ist die Grundlage für alles. Das ist die Grundlage im Prinzip, um fotografisch zu arbeiten. Das ist die Grundlage, um ein gutes Webdesign zu machen. Warum? Weil es geht nicht nur um technische Aspekte, sondern auch um Aspekte der Visualität, der Optik. Dass man wirklich sagt, aha, meinetwegen, da passt jetzt meinetwegen die Farbe hin, da passt die Schriftart hin, da passt die Form hin. Das ist eine, wie soll ich sagen, Frage der Erfahrung, die man über Jahre dann auch sammelt und so. Und man merkt dann im Prinzip, wie kann ich eine Räumlichkeit assoziieren, wie kann ich sozusagen künstlerisch, gestalterisch arbeiten. Was man nicht machen sollte, wäre jetzt den leichtesten Weg gehen. Die meisten haben eine Idee und dann googeln die und dann laden die was runter. Und das sollte man möglichst nicht machen, weil das ist natürlich sozusagen der Tod aller Kreativität, einfach mal zu gucken, was haben die schon gemacht und dann lade ich es einfach runter. Das ist so, als wenn sie jetzt mal wegen ein neues mit der Band ein neues Musikstück anprobieren und sie machen sich jetzt nicht die Mühe und schreiben was oder machen das selber, sondern sie ziehen sich einfach so einen Loop runter und spielen danach und dann ist das sozusagen natürlich, ja, kann man machen, aber ist langweilig, bringt natürlich nichts und dann kommt man auch mit anderen Copyrights in Probleme, also dann lieber selber machen. Eigenständigkeit, Individualität und Kreativität.
Ja. Ich muss mich auch nochmal zum Schluss jetzt bedanken, weil tatsächlich vor dem Kurs wusste ich nicht, dass ich zeichnen kann oder Bilder malen kann, weil ich früher immer nur händisch gemalt habe. Und es stellt sich raus, am Computer kann ich erstaunlich gut dann doch irgendwas umsetzen. Klasse. Und da bin ich jetzt gerade auch am Üben und das habe ich vorher einfach nicht gewusst, nicht gekonnt und jetzt durch den Kurs entdeckt und so entdeckt man dann auch schnell mal neue Talente, wenn man sich dem hingibt.
Okay, das freut mich sehr, das zu hören, dass ich da so auch Interessen wachkitzeln kann. Also ich glaube, es gibt viele von den Absolventen, also von den Studierenden, die also auch visuelle Kommunikation studiert haben, die dann irgendwie auch in diese Richtung weitergemacht haben und die dann auch sagen, Mensch, das interessiert mich, das gefällt mir, das kann ich irgendwie entweder in meinen Beruf einbinden oder aber zumindest privat, hobbymäßig weiterführen, weil man natürlich so eine bestimmte Erfahrung, also jetzt meinetwegen, wie mache ich denn meinetwegen ein Foto, was ist ein gutes Foto, was ist ein nicht gutes Foto, das kann man schon auch erlernen. Ja, und da kann man eben auch durch einfache optische und Wahrnehmungsimpuls, wo man wirklich dann auch sich darauf vertrauen kann, sagen, aha, das ist meinetwegen eine schöne Idee, kann man sich also darauf auch verlassen und macht dann auch meinetwegen gute, unbewusst gute Gestaltung.
Ja? Alles klar, wir haben noch einen kleinen Einschub, und zwar gerade als wir aufhören wollten, erzählt uns der Herr Dimanski, dass er einfach unser Geld designt.
Ja, nein, das ist sozusagen ein kleines Missverständnis, das wäre schön, mache ich nicht. Ich habe einmal Entwürfe für Münzen und habe auch eine 10-Euro-Münze entworfen vor einiger Zeit und das war eigentlich ein ganz witziger Zufall, wie es dazu gekommen ist. Ich wurde also, ja, wie das so ist, eingeladen zu einem Wettbewerb zur Gestaltung einer Seite, einer Münzseite und kannte mich mit dem Medium eigentlich gar nicht aus und ich wunderte mich auch, wie die auf mich gekommen sind, aber vielleicht, es war auch ein Zufall dabei. Jedenfalls habe ich dann diesen Wettbewerb, das sind also relativ wenige Münzdesigner drin in Deutschland, Österreich und der Schweiz und da durfte ich dann mitmachen und das war die Münze zu 125 Jahre Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Passt das auch noch so. Und dann habe ich also, wie gesagt, dann habe ich diese Münze, die wird also im Format 16 cm Durchmesser, wird die also in Gips entworfen. Das ist auch eine manuelle Tätigkeit. Mhm. Man sitzt dann da und macht sozusagen das, ich zeige es euch gleich mal, und wird entworfen. Und ich habe das zum ersten Mal gemacht und war da sehr unsicher, weil ich ja auch kein Bildhauer bin. Man musste Bildhauer sein, ich bin Grafiker. Und habe ich das Ding dann gemacht. Und es war eine sehr aufwendige Sache. Da 10 Tage an dem Ding gearbeitet, abgeschickt oder ich wollte es abschicken. Und dann ist die nochmal das tragische Schicksal nahm seinen Lauf. Diese Münze, dieser Münzentwurf ist dann auf dem Transport zerstört worden. Und dann riefen die mich an und sagten, Mensch, Sie hatten aber eigentlich einen ganz schönen Entwurf, machen Sie mal den nochmal. Und habe ich nochmal abgegossen, in der Gipsform abgegossen. Mhm. Und zum zweiten Mal nach 4 Tagen dann trocknen lassen. Und dann habe ich nach Berlin gefahren, selbst im Auto, auf dem Beifahrersitz, Sitzheizung an, ist es trocken gewesen. Und dann war es also mal da bei der Jury. Und dann lag es da also rum ein paar Wochen, bis dann die Jury tagte. Und ich hatte es mittlerweile vollkommen vergessen. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was da eigentlich noch unterwegs ist. Und man kann ja auch ganz viel Fehler machen bei so einer Münzgestaltung, wenn man auf ganz viele Details achten muss und so weiter. Und die Schrift, die Grafik, das Motiv, der Adler und so. Ja, und irgendwann mitten in einer Vorlesung hier oben im Kinoraum da oben im F-Gebäude klingelte dann mal in meiner Hose das Telefon und ich dachte, nee, das kann jetzt nicht sein, dass die mich ja mitten bei der Vorlesung irgendwer anruft. Und dann guckte ich da so drauf und dachte, eine Nummer aus Berlin, denke ich, naja gut, gehst du mal kurz ran. Und da war ich dann dran und da sagten die mir, ja, sie haben den ersten Preis. Und da habe ich mich gefreut.
Und was ist auf der Münze drauf?
Ja, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist das Signet der Seenotrettungsgesellschaft. Und also das Malteserkreuz mit einem Schiff drauf, das können die Hörer jetzt natürlich nicht sehen.
Wir machen ein Foto für Social Media und dann können die das auf Social Media
sehen. Ja, genau. Und ich kann es euch mal zeigen hier auf meinem Bildschirm. Also ich habe es hier im Netz.
Alles klar, dann bedanken wir uns, dass Sie heute so aufgeschlossen hier waren, alles Mögliche erzählt haben, was wir von Ihnen wollten.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Oh, ich habe nicht aufgenommen. Nein.
Das war der Schock. Den macht er immer hinterher. So, oh nein.
Tatsächlich nein. Das erste Mal.
Ja, genau.
Alles klar, dann. Ja. Freut uns, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns oder hören uns dann das nächste Mal. Wie ging das denn so?
Okay. So. Tschüss.